Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Hallo, hallo. Guten Morgen. Geht's euch gut? Sehr, sehr schön. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Wir gucken ja schon immer mal wieder links und rechts, was andere Pastoren so predigen. Und ich habe was gelernt von Bill Johnson. Der macht am Anfang seiner Predigt immer Witze. Ich habe gestern ganz lang gesucht, aber so lustig fand ich die alle nicht. Aber ich teste euch trotzdem mal. Die Heike hat Angst. Die Armee hat so ein Set zu Weihnachten bekommen von LOL. Kennt jemand diese Show? Last One Laughing. So lustig. Und ich kann das nicht spielen. Ich muss einfach immer sofort anfangen zu lachen, selbst wenn nichts passiert ist. Naja, egal. Also, was passiert auf der Waage nach Weihnachten? Tsunami. Oder in der Fastenzeit, also ich habe jetzt nur Witze zur Fastenzeit rausgesucht, zu Essen und Fasten, nicht, dass es passt vielleicht, zu 21 Tage des Gebets. In der Fastenzeit verzichte ich auf alles, was dick macht. Waage, Spiegel, Skinny Jeans. Das wäre dann ich. Und, letzte noch, deine Zähne sind wie Bochum und Duisburg. Da liegt noch Essen dazwischen. Okay, das war's. Fand ihr das gut? Ja, das... Kleine Challenge an alle anderen Prediger, das machen wir jetzt jede Woche. Weil ich glaube, dass Humor und Spaß wichtig ist. Das bereitet unser Herz vor. Aber trotzdem bete ich noch für uns, damit wir empfangen können, was Gott für uns hat heute Morgen. Ja? Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für diese Kirche. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du unser Vater bist und dass du uns jetzt einlädst, an dein Herz zu kommen. Und dass wir von dir hören dürfen und von dir verändert werden. Und ich bete, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass wir dich sprechen lassen, dass wir deine Stimme hören, dass du meine Worte gebrauchst. Wir geben diese Zeit in deine Hände. Es soll hier nicht um meine Gedanken gehen, sondern um deine Gedanken, um das, was du für uns hast. Amen. Cool. Wir haben 21 Tage des Gebets und wir haben ein Gebetsheft dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das euch schon runtergeladen habt. Man kann es sich runterladen, man kann es ausdrucken, man kann es auch online bearbeiten. Aber das Heft ist wirklich Hammer und es sind 21 Verheißungen Gottes da drin, die wir jeden Tag durchgehen in den 21 Tagen des Gebets. Hier steht oben drauf, Enter the Promise. Das ist der Titel, den wir über die 21 Tage des Gebets schreiben und auch über diese Predigtserie. Enter the Promise. Und jetzt denkst du vielleicht so, hä, wir haben doch das Jahresmotto gerade erst bekannt gegeben im November, es heißt doch Enter the New, oder nicht? Aber wir haben, als wir als Lead-Team dafür gebetet haben, was Gott uns sagen möchte als Kirche in diesem Jahr, in 2024, da kam zuerst dieses Wort Enter. Und ehrlich gesagt konnten wir alle gar nicht so viel damit anfangen, dachten so, was genau soll das bedeuten, was heißt dieses Wort? Und ich glaube, dass wir das lernen müssen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, wo wir uns herausfordern müssen. Enter bedeutet so viel wie eintreten oder einnehmen, hineingehen in etwas, in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass Gott neue Dinge für uns hat, auch in diesem Jahr. Aber ich glaube, dass wir lernen müssen, anzunehmen und einzunehmen und in Anspruch zu nehmen, was Gott nicht nur Neues hat, was Gott schon längst für uns hat, schon die ganze Zeit. Denn Gott hat Dinge, die er dir schenken möchte, wo er die ganze Zeit versucht, dir die zu schenken. Aber manchmal ist es schwer, das anzunehmen, was Gott für uns hat. Und wir wollen in diesen 21 Tagen des Gebets und uns darauf fokussieren, Gott, was hast du für uns vorbereitet? Und wie können wir lernen, das in Anspruch zu nehmen und wirklich zu erleben in unserem Leben? Und deswegen 21 Verheißungen, es gibt noch viel, viel mehr. Aber das sind Dinge, die Gott ausspricht über unser Leben und sagt, das möchte ich für dich. Eine Verheißung, das steht auch in diesem Heft, ist eine ernsthafte, feierliche Ankündigung von etwas Bedeutsamem, ein Versprechen, eine Prophezeiung, eine Zusage Gottes für eine heilvolle Zukunft. Gott macht dir Versprechen. Und da lesen wir zum Beispiel Sachen wie, er verspricht uns seine Gegenwart, dass er mit uns sein wird. Er verspricht uns seinen Frieden, seinen Trost, seine Ruhe. Er verspricht uns Vergebung, Gnade. Er verspricht uns Hilfe, Leitung, Antworten auf unsere Fragen. Er verspricht uns die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns danach ausstrecken. Weisheit, Leben in Fülle, Schutz, Rat, dass er alles zum Besten wendet. Er verspricht uns Freude und Erlösung und dass er uns verteidigt und Heilung und Kraft und Stärke und Hoffnung und ewiges Leben und so viele geniale Sachen, wo man denkt so, okay, wenn es das gibt, will ich das haben, oder? Das sind Sachen, die Gott über deinem Leben ausspricht und sagt, das ist mein Herz für dich. Ich will dich beschenken. Ich habe Dinge für dich, die ich dir geben möchte und die ich dir schenken möchte. Und vielleicht gibt es sogar Sachen, die Gott dir ganz persönlich ins Herz gesprochen hat, die du irgendwann mal gehört hast, wo du so ein Flüstern wahrgenommen hast vom Heiligen Geist. Etwas, was Gott mit deinem Leben vorhat. Etwas, was Gott ganz persönlich bei dir tun möchte. Vielleicht erinnerst du dich in diesem Moment daran, dass du mal so etwas gehört oder erlebt hast, vielleicht in der Gebetszeit oder in der Anbetungszeit, wo Gott dir etwas ins Herz gelegt hat und dir so ein Bild gegeben hat von dem, was er mit dir und durch dich vorhat. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, glauben wir das? Dass Gott das wirklich wahr machen will in unserem Leben? 4. Mose 23, Vers 19, da steht, Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Gott lügt nicht. Wenn Gott etwas ausspricht, dann passiert das. Gott hat diese Welt erschaffen durch sein Wort. Wenn Gott redet, muss es passieren, muss es entstehen, weil Gott nicht lügen kann. Und die Frage ist, glauben wir ihm? Erleben wir das? Oder denken wir nur, ja, das ist ja toll, aber irgendwie mein Leben sieht nicht aus nach Frieden und Trost und Freude und Leben in Fülle. Denn ich glaube, manchmal ist es so paradox, wir sind eigentlich Kinder des höchsten Gottes. Wir sind voller Würde, angenommen, geliebt von unserem Vater im Himmel. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass wir uns wertlos fühlen oder versuchen, die Liebe des Vaters irgendwie zu verdienen und uns zu verdienen, dass Gott uns liebt. Und uns fällt es schwer, das wirklich zu glauben, dass wir Königskinder sind. Oder Gott sagt über uns, wie uns ist vergeben. Aber trotzdem fühlt es sich manchmal in uns so an, dass wir diese Angst und diese Scham nicht loslassen können. Und wir haben immer noch das Gefühl, wir müssen besser sein und wir sind irgendwie nicht genug. Und wir rennen dem hinterher, allen Menschen zu beweisen, was wir für tolle Christen sind. Oder Gott sagt zu uns, wir sind befähigt. Und er spricht uns zu, sei mutig und stark. Tu das, was ich dir aufgetragen habe. Und trotzdem haben wir Angst. Und trotzdem fällt es uns schwer, einfach das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. 2. Korinther 1, Vers 20, da steht, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Amen heißt, so sei es. Amen ist so ein Enter-Wort. Wir drücken auf die Enter-Taste in unserem Computer. Log in. Wir nehmen das an. Jesus ist das Ja und wir sagen Amen. Das ist das, was ich will in meinem Leben. Aber manchmal sagen wir vielleicht, okay, ja Gott, du hast mir dieses Ganze da versprochen. Ja, vielleicht. Ja, wäre toll. Ja, wenn du willst, kannst du es machen. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen lernen zu sagen, ja, Amen. Ja, so sei es. Ja, das ist das, was ich will. Das, was du für mein Leben willst, ist auch das, was ich annehme. Und wir müssen lernen zu entern, einzunehmen, anzunehmen. Anzunehmen, was Gott uns versprochen hat. Aber wie? Das ist immer eine wichtige Frage, wenn man predigt. Aber wie? Man kann ja alles Mögliche erzählen, aber wenn man nach Hause geht und immer noch diese Frage im Kopf hat, okay, aber wie soll das jetzt gehen? Und darüber möchte ich heute sprechen. Wie können wir annehmen, was Gott uns versprochen hat? Und das ganze Alte Testament durchzieht eine Story, die uns genau in diese Frage mit reinnimmt. Gott hat etwas versprochen und das Alte Testament ist eine Story, wie Gott das erfüllt. nach und nach. Und die nächsten Wochen in dieser Predigtserie wollen wir euch gerne mit in diese Story mit reinnehmen. Und ich fange heute an mit dem Anfang dieser Story und mit dem Mann, der das Versprechen von Gott bekommen hat, mit Abraham. Ich mag Abraham. Abraham ist ein guter Kerl und er war verheiratet mit Sarah. Das gefällt mir auch sehr gut. Viele kennen diese Geschichte. Abraham bekommt ein Versprechen von Gott und ich möchte euch das vorlesen, was Gott zu Abraham sagt. Der Herr sagt zu Abraham, 1. Mose 12, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und dann steht hier, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Gott gibt Abraham ein Versprechen. Du wirst Nachkommen haben. Du wirst ein Stammvater von einem großen Volk sein. Und dieses Volk wird Land besitzen. Und er gibt ihm auch eine Berufung mit auf den Weg. Du sollst ein Segen sein für alle Völker um dich herum. Du sollst ein Segen sein. Und das Interessante ist beim Lesen von dieser Story, ich meine, ich kenne die schon echt lange, aber ich habe die jetzt in dieser Woche nochmal intensiv gelesen in der Bibel und das solltet ihr auch machen. Das ist super spannend. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Abraham einen Vater hatte, der hieß Terach. Und Terach war auch schon losgezogen von der Stadt Ur Richtung Kanaan. Aber er ist nur bis Haran gekommen und hat sich dann niedergelassen. In der Bibel steht nicht, ob Gott auch schon zu Terach gesprochen hatte. Aber vielleicht, wer weiß. Und er ist gar nicht weitergegangen als das und deswegen hat Gott vielleicht nochmal neu angesetzt bei Abraham und gesagt, Abraham, komm, steh auf, zieh weiter, ich habe was für dich vorbereitet. Jedenfalls zog Abraham weiter und als er dann in Kanaan ankam, erschien Gott ihm erneut und bestätigte sein Versprechen nochmal und sagt, ich werde dieses Land, in dem du jetzt gerade bist, deinen Nachkommen geben. Und dann verging aber wieder so eine ganze Zeit. Sie mussten erstmal nach Ägypten aufgrund von einer Hungersnot und kamen irgendwann wieder zurück. Und dann bestätigt Gott sein Versprechen ein drittes Mal und sagt, ich will dir das Land geben und deine Nachkommen sollen sein wie der Staub auf der Erde. Also dreimal hat Gott jetzt dieses Versprechen ausgesprochen. Und dann vergeht wieder eine ganze Zeit. In der Zwischenzeit lesen wir die Geschichte von Sodom und Gomorra, voll crazy. Und dann begegnet ihm Gott ein viertes Mal in Kapitel 15. Und da sagt Gott Folgendes, das lese ich euch auch vor. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete, O allmächtiger Herr, was willst du mir geben, wenn ich doch kinderlos bin? Da war doch so ein kleines Detail mit dem Volk. Ist ja schön, wenn du das 3-4 Mal sagst. Ein ganz kleines Problem mit dem Staub auf der Erde ist, wir haben nicht mal ein kleines Staubkorn. Kein Kind. Wäre ganz gut, wenn wir das dann bald geregelt kriegen. Ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Da du mir keine Kinder geschenkt hast, sagt Abraham, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und jetzt Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Das ist eine Schlüsselstelle in der Bibel. Markier dir die dick, schreib die irgendwo hin. Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Das ist so ein bisschen wie der Bekehrungsmoment von Abraham. Abraham hat vorher schon gespürt, wie Gott ihn ruft und er war gehorsam und ging Gott hinterher. Aber in diesem Moment passiert etwas in seinem Herzen, dass er nicht nur sagt, okay, ich bin mal gespannt, sondern dass er sagt, okay, ich glaub dir. Vorher war es so, okay, Gott, keine Ahnung, was du vorhast, aber in diesem Moment sagt Abraham Amen zu dem, was Gott ihm verheißen hat. Ein Aha-Moment. Und das Verrückte ist, wir lesen hier Also ich weiß noch, dass ich als Jugendliche irgendwann auch so einen Aha-Moment hatte, wo ich gemerkt habe, Gott spricht Abraham für gerecht. Und wir haben im Deutschen ja so ein bisschen so einen Mix an Bedeutung in diesem Wort Gerechtigkeit. Und ich dachte immer, gerecht bedeutet so fair, rechtlich in Ordnung, gut und richtig. Aber gerecht in der Bibel heißt noch so viel mehr. Gott erklärt Abraham nicht nur für, du bist gut, du machst alles richtig, ne, vor dem Gesetz bist du richtig, sondern im Englischen haben wir diese Worte Justice und Righteousness, was Gerechtigkeit bedeutet. Righteousness heißt, du stehst auf der richtigen Seite, du hast dich positioniert, du hast gesagt, ich mache mich nicht mehr abhängig von meiner Leistung, sondern ich stelle mich zu dir und mache mich abhängig von dir. Und Gott sagt, jetzt ist zwischen uns die Beziehung in Ordnung und ich bin auf deiner Seite, du auf meiner Seite und jetzt kann es losgehen. Gott erklärt Abraham aufgrund seines Glaubens für gerecht. Er sagt, jetzt, wo du eingeschlagen hast bei mir, wo mein Ja dein Amen trifft, jetzt können Wunder passieren in deinem Leben. Ich glaube, dass das so ein Schlüsselkonzept ist in dem, was wir glauben. Und ich möchte gerne, dass heute Morgen das jeder versteht und nochmal so mit nach Hause nimmt. Gott gibt uns Dinge. Nicht, weil wir so wundervoll sind, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern einfach aus Gnade. Luther nennt das sola gratia. Es ist nicht, weil wir toll sind, sondern weil Gott gut ist und er uns beschenken will. Und der Schlüssel, wie wir das annehmen können, ist allein durch Glaube. Luther sagt dazu sola fide. Glaube und Gnade, wenn die beiden sich treffen, kommt ein Ja zu einem Amen und wir schlagen bei Gott ein und Gott kann wirken in unserem Leben. Und in dem Moment, wo das passiert, bei Abraham sagt Gott, jetzt bist du gerecht. Jetzt bist du auf meiner Seite. Jetzt kann ich durch dich wirken, weil du bei mir eingeschlagen hast, weil du mir jetzt vertraust. Versteht ihr das? Abraham glaubte. Es war nicht das, dass er losgezogen ist, das war wichtig, aber was hier passiert ist in seinem Herzen, war viel tiefer als das. Er vertraute, dass Gott machen würde, was er ihm verheißen hat. Und ich glaube, dass wir nur so erleben können, was Gott in unserem Leben tut, wenn Gott uns beschenken will und wir sagen, okay, ich empfange das, ich nehme das an, ich sage Amen zu deinem Ja. Aber das Verrückte ist, dass direkt nach diesem Aha-Moment Gott erstmal ihm erklärt, das wird noch ein Momentchen dauern. Und er erzählt ihm im Grunde schon voraus, ganz am Anfang der Bibel, die Geschichte, die sich dann später durch die ganzen Kapitel von den ganzen Büchern Mose zieht. Er sagt ihm, dass seine Nachkommen erstmal als Fremde in dem Land leben werden. Er sagt ihm sogar voraus, dass sie 400 Jahre in Unterdrückung leben werden. Und er sagt, dass 4 Generationen später sie erst rausziehen werden aus diesem Land. Und das fand ich zum Beispiel super interessant, dass sie dann in das Land einziehen werden, weil erst dann das Maß der Schuld der Ammoniter, die da vorher lebten, voll war. Das gab ihnen erst das Recht, das Land überhaupt zu erobern. Das finde ich irgendwie interessant, theologisch und auch politisch. Gott gibt ihm, dem Abraham, dann in diesem Moment ein Zeichen mit Feuer aus dem Himmel und schließt einen Bund mit ihm. Ein kraftvoller Moment, so ein richtiger Durchbruchmoment. Und das einzige Problem ist, dass das mit dem Volk immer noch irgendwie nicht so ganz geklärt ist, weil er immer noch kein Kind hat und das auch noch bleibt für eine ganze Weile. Und Abraham wartet immer noch ein paar Kapitel, bis er schließlich 85 Jahre alt ist und Sarah auf die glorreiche Idee kommt, okay, mit dem Volk, vielleicht müssen wir Gott ein bisschen unter die Arme greifen mit der Verheißung. Wir glauben ihm ja, aber lass mal ihn unterstützen, ne? Dass wir einfach so mit Gott zusammenarbeiten. Und ich habe da ja so eine Sklavin, die heißt Hagar, die sieht auch recht gut aus. Schlaf doch mit der, dann kriegst du auch ein Kind und dann können wir ja so tun, als wäre es meins. Und Abraham sagt, okay, mach ich, kein Problem. Fand er eine gute Idee. Ja, ja. Aber es war Sarahs Idee, ich weiß auch nicht. Seltsam, seltsam, seltsam. Es kommt also ein Sohn auf die Welt, Ismael. Aber anstatt sich, dass sich alle freuen auf einmal, wird das auf einmal zu einem riesigen Konflikt. Und es ist auch super interessant, Gott segnet Ismael auch. Gott segnet ihn, Gott sieht ihn, Gott hört auch Hagar, Gott liebt dieses Kind auch. Aber er verheißt auch, und das steht auch so in der Bibel, dass es Streit geben wird zwischen diesen Brüdern und zwischen diesen Völkern, die daraus entstehen. Und auch bis heute erleben wir das mit, diesen Streit, der immer wieder entstanden ist. Ismael ist auf der Welt und dann passiert 13 Jahre lang wieder nichts anderes. 13 Jahre ist er alt. Da begegnet Gott Abraham nochmal. In Kapitel 17. Und er, das ist auch eine total wichtige Stelle, er gibt Abraham einen neuen Namen. Abram wird auf einmal zu Abraham. Das bedeutet Vater vieler Völker. Und Gott richtet diesen Bund mit ihm auf, mit dem Zeichen der Beschneidung. Und ich glaube, dass Abraham in diesem Ganzen, was Gott ihm so sagt, 100% davon ausgeht, dass Ismael jetzt gemeint ist als Stammvater von den Völkern, die Gott verheißen hat. Aber dann sagt Gott tatsächlich Folgendes. Und Gott fügte hinzu, also sie haben da schon eine ganze Zeremonie gehabt mit Bund und so weiter. Was Sarai, deine Frau betrifft, du sollst sie nicht länger Sarai nennen. Von jetzt an sollst du sie Sarah, Fürstin, nennen. Und ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Du heiliger Gott, jetzt hast du aber einen Witz gemacht. Also ich glaub dir ja, aber was? Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden, fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Und er sagte zu Gott, ja, aber lass Ismael vor dir leben. Ja, aber Gott, Ismael ist doch auch gut, okay? Wir haben ja jetzt echt viel Glauben gehabt, aber es reicht. Jetzt nehmen wir Ismael, alles gut. Gott aber entgegnete ihm, Sarah, deine Frau, wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Isaak, er lacht, bedeutet Isaak, nennen. Und ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Ich glaube, Gott fand das wirklich witzig. Ich glaube wirklich, Gott hat Humor. Gott hat gesehen, der Abraham lacht sich kaputt. Und es ist wirklich sowas von unmöglich, was er jetzt gerade vorhat. Und ich finde es so lustig, dass sie auch noch ihren Sohn Erlacht nennen sollen. Weil es einfach so, okay, es ist einfach jenseits von irgendeinem einer Möglichkeit jetzt gerade hier und wir alle können einfach nur noch drüber lachen. Das ist, Gott macht unmögliche Dinge. Kurze Zeit später erscheint Gott Abraham nochmal in Form von drei Männern. Auch das lese ich euch vor, es ist viel Bibeltext heute, aber es ist wichtig. Da wurde Abraham gesagt, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, also Wechseljahre waren schon längst über die Bühne, lachte sie leise. Auch sie lacht sich einfach nur kaputt. So, das ist echt ein Witz jetzt. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, das war lustig, sollte ich noch an Liebeslust denken? Die fanden den Gedanken einfach richtig witzig. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn irgendwas unmöglich sein? Krasser Vers. Sollte Gott irgendwas unmöglich sein? Und ich möchte dich das heute Morgen fragen. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was Gott nicht tun kann? Also es war einfach rein biologisch nicht mehr möglich, dass Sarah und Abraham noch ein Kind zusammen haben. Und es war wirklich ein Witz. Keiner hat das geglaubt. Aber Gott ist nichts unmöglich. Und tatsächlich in Kapitel 21 bekommen sie ein Kind. Der Isaak wird geboren. Gottes Verheißung wird wahr. Es ist ein absolutes Wunder. Für alle komplett ersichtlich. Das hier war Gott. Und niemand sonst. Gott tut Wunder. Für Gott ist nichts unmöglich. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen angucken, was wir von Abraham lernen können, von dieser ganzen Story, in dem in unseren Glaubenskämpfen, in dem, wo wir spüren, hier hat Gott was für uns vorbereitet und wir wollen das in Anspruch nehmen. Aber wie geht das? Und mein erster Punkt, schreib dir das irgendwo hin, wenn du magst, geh aktive Glaubensschritte, in Klammern, in Gottes Rahmen. Abraham musste losgehen. Als Gott ihn gerufen hat, sollte er rausgehen aus seinem Land, nicht stecken bleiben irgendwo zwischendurch, wie sein Vater es vielleicht getan hatte, sondern aktiv werden. Glaube braucht Glaubensschritte. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo spürst du in deinem Herzen, dass Gott dich herausfordert, etwas zu tun? Du wartest vielleicht, du sehnst dich danach nach einem Partner. Und du spürst in deinem Herzen, Gott hat dir das auch irgendwann mal bestätigt. Gott hat dir gesagt, ich habe da jemanden für dich, bereite jemanden für dich vor. Und ich möchte dich ermutigen, werde aktiv, mach was. Geh los, keine Ahnung, lad jemanden auf einen Kaffee ein oder sonst was, was auch immer dir so einfällt. Aber, und ich glaube, das ist wichtig für uns, wir müssen Gott nicht unter die Arme greifen, indem wir Dinge tun, die nicht innerhalb von dem sind, was Gott richtig für richtig und gut erklärt. Abraham und Sarah haben so eine lustige Idee mit der Hagar gehabt. Das war nicht seine Ehefrau, das war nicht auf dem Weg, den Gott eigentlich vorbereitet hat. Und ich glaube, manchmal fallen wir von der Seite vom Pferd, dass wir denken, wir müssen Gott irgendwie nachhelfen und tun Dinge, von denen wir genau wissen, das ist eigentlich nicht richtig. Wir denken, ja, vielleicht will Gott ja durch mich irgendjemand zum Glauben führen, deswegen gucke ich mal sonst wo überall, wo ich noch jemanden finde. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn du einen Partner suchst. Such dir jemanden, der Jesus liebt, der Jesus nachfolgt. Vielleicht sehnst du dich danach oder du spürst es auch, dass Gott dich segnen will in deinem Business und du streckst dich danach aus und lädst Gott ein und betest dafür. Werde aktiv, sei kreativ, hol dir einen Business Coach, sonst was, aber mach keine krummen Sachen, um Gott nachzuhelfen. Das braucht Gott nicht. Bleib auf dem Weg, in dem Rahmen, den Gott vorbereitet hat. Geh Glaubensschritte, aber innerhalb von dem, was Gott segnet. Zacharja 4, Vers 6 sagt, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Nicht indem du dich abmühst und alles versuchst, übers Knie zu brechen, um Gottes Verheißung möglich zu machen. Ich glaube, dass du losgehen musst, aber du kannst vertrauen, dass Gottes Kraft am Werk ist. Und ich weiß, dass diese ganze Story von Abraham und dem Volk, das sein Land versprochen bekommen hat, immer noch heute in diesem Konflikt in Israel eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ich fühle mich unsicher, wirklich politisch da was Ordentliches zu sagen. Und da gibt es sehr, sehr viel klügere und informiertere Leute als mich. Aber ich glaube, dass dieser Vers auch hier wichtig ist. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, auf Gottes Weg, durch Gottes Willen, durch bleiben, dadurch sein Herz zu suchen, seinen Willen zu suchen und nicht mit Gewalt und Kraft erreichen wir das, was Gott für uns vorbereitet hat. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Der zweite Schritt ist Glaube, auch wenn es noch dauert. Das ist mein zweiter Punkt. Gott, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, manchmal lässt Gott uns ein bisschen warten gerne. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ich glaube, nicht um uns zu quälen, aber Gott ist einfach außerhalb der Zeit. Und ich glaube, für Gott ist irgendwie 1000 Jahre wie ein Tag und 13 Jahre fühlen sich vielleicht für ihn an wie 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Aber manchmal dauern Dinge in unserem Leben einfach. Abraham hat gewartet und gewartet und es sah einfach nie so aus, als wäre es jetzt soweit. Glaube ist aber geduldig. Und ich glaube, dass wir wissen müssen, wenn Gott etwas ausgesprochen hat über unser Leben, dann passiert das, wenn wir es im Glauben annehmen. Aber es passiert vielleicht nicht jetzt sofort. Renke sagt das immer, wenn es um Heilung geht. Heilung, wenn wir für Heilung beten in unserem Leben. Gott ist der Heiler. Er kann nicht anders als zu heilen. Und manchmal passieren Heilungen jetzt sofort in diesem Moment. Und ich will das im Glauben immer wieder erbeten und annehmen, dass Gott das tut und will viel mehr Wunder erleben, als ich es jetzt tue. Und wir haben auch in der Kirche schon so viel erlebt, dass Gott einfach in dem Moment heilt. Manchmal heilt Gott aber auch im Prozess. Und manchmal, und das sagt Renke auch, heilt Gott erst in der Ewigkeit. Und manchmal kann man denken, okay, das ist vielleicht so ein bisschen so ein fauler Trost, dass wir sagen, okay, ja gut, vielleicht nicht hier auf der Erde, bekommen wir das erst in der Ewigkeit. Okay, wir vertrösten uns so ein bisschen auf das Leben nach dem Tod. Aber ich glaube, es ist dann kein fauler Trost, wenn die Ewigkeit wirklich für uns real ist. Die Ewigkeit ist ein realer Ort und er existiert jetzt schon. Gott ist schon da, weißt du das? Und Gott sieht dich jetzt schon, wie du in der Ewigkeit komplett geheilt bist und komplett befreit, komplett ohne Abhängigkeiten, komplett erfüllt. Gott sieht das schon. Du bist in ihm schon dort und er sieht dich schon so und hat gar keinen Zweifel daran, dass es irgendwann mal passieren wird. Und die Frage ist, kannst du das auch sehen? Kannst du sehen, dass Gott irgendwann alle Verheißungen wahr machen wird in deinem Leben? Und ich glaube, das ist das, was das Vaterunser meint, wenn wir beten, so wie im Himmel soll es auch auf der Erde passieren. Im Himmel ist das schon da. Und wir beten, dass Gott es auch hier bei uns jetzt heute tut. Gottes Verheißungen werden irgendwann definitiv erfüllt in deinem Leben. Und zwar, wenn wir vor Gott stehen, wenn seine Gnade und unser Glauben zusammenkommt und wir in sein Reich, in sein ewiges Reich reingehen und wir erleben dort, dass alles, was er uns mal versprochen hat, Wirklichkeit wird. Abraham hat die ganzen Verheißungen, die Gott ihm gesagt hat, noch nicht gesehen. Und in Hebräer 11 wird ganz viel darüber beschrieben, wie diese Glaubenshelden, da wird Abraham so aufgelistet als Glaubensheld und wird beschrieben, dass ganz viele von denen das nicht gesehen haben in ihrem Leben, dass die Verheißungen Gottes Wirklichkeit werden. Aber es spricht davon, dass sie auf der Suche waren nach einem anderen Vaterland und es spricht davon, dass im Himmel all diese Verheißungen Wirklichkeit werden. Das kannst du dir mal durchlesen, Hebräer 11. Aber im Glauben, Glaube ist aktiv und Glaube ist auch geduldig. Und mein letzter Punkt, und Brian kann gerne schon mal nach vorne kommen, heißt, Glaube bedeutet, vertraue Gottes Herzen. Glauben heißt nicht einfach, ich halte etwas für wahr, ich halte es nicht für falsch, sondern Glauben bedeutet eigentlich ganz, ganz tief, ich vertraue. Ich vertraue Gott. Wir hatten vor ein paar Tagen, da hat uns die Caro eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen an so einem Abend und hat gesagt, komm, wir nehmen uns alle Zeit mit unserer Bibel und mit unseren Tagebüchern und fragen Gott, was er vorhat für unser Jahr 2024. Es war eine super schöne, heilige Atmosphäre, einfach voll angenehm. Und ich habe in der Bibel gelesen und habe Gott so gefragt, okay, Gott, was hast du für mich persönlich vorbereitet? Und ich habe angefangen und einen Psalm gelesen, der mich richtig gestört hat zuerst. Psalm 123, Vers 2, da steht, wie die Knechte die Augen auf ihren Herrn richten und Mägde auf ein Zeichen ihrer Herrin achten, so blicken wir auf den Herrn, unseren Gott, und warten auf seine Barmherzigkeit. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig. Und irgendwie hat mich das gestört. Ich sagte, ich glaube, es ist okay, so zu beten, aber ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Wir sind keine Sklaven mehr, sondern Gott lädt uns ein, seine Kinder zu sein. Und wir müssen nicht da knien und hoffen, dass Gott gnädig ist und sagen, okay, Gott sei gnädig, bitte, bitte, bitte hilf mir. Sondern wir können hingehen im Vertrauen und sagen, Gott, ich weiß, du bist mein Vater, ich bin dein Kind. Ich weiß, dass du gnädig bist. Und in diesem Moment hatte ich die ganze Zeit diesen Satz im Kopf, ich weiß, ich glaube, dass du bist. Ich glaube, du bist gütig. Ich glaube, du bist gut. Ich glaube, du bist treu. Ich glaube, du bist machtvoll. Und dir ist nichts unmöglich. Und ich glaube, dass das für mich persönlich ein Schlüssel war und vielleicht für dich heute Morgen auch sein kann. Und das Verrückte ist, ich habe dann kurze Zeit später eine Stelle in Hebräer gelesen, die geht so. Hebräer 11, Vers 6. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir müssen nicht einfach nur glauben, dass Gott existiert, sondern glauben, dass Gott ist, wer er ist. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie glaubst du, dass Gott ist? Was glaubst du in deinem Herzen? Glaubst du, dass Gott liebevoll ist Und kommst du zu ihm mit diesem Bewusstsein? Oder zweifelt dein Herz daran und fragt sich, okay, wird Gott mein Gebet hören? Ist Gott heute gut gelaunt? Wird Gott mir gnädig sein? Interessiert sich Gott? Ich glaube, wir müssen so zu Gott kommen, mit einem Herzen, was vertraut, was sagt, ich glaube, dass du bist, wer du bist, dass du Papa bist, dass du gut bist. In dir ist nichts Bösartiges, das kennst du nicht. Du bist die Liebe. Du bist Gnade. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, ganz, ganz tief, wenn das in unser Herz rutscht und wir anfangen, Gott so zu vertrauen, dann ändern sich unsere Gebete. Dann beten wir nicht, bitte sei mir nahe, Gott. Bitte erhöre mein Gebet. Bitte heile mich. Sondern unsere Gebete verändern sich. Gott, danke, dass du bei mir bist. Gott, danke, dass dir nichts unmöglich ist. Gott, danke, dass du für mich bist. Und deswegen machen wir diese 21 Tage des Gebets, dass wir unsere Herzen weich bekommen und neu verstehen, wie gut Gott zu uns ist. Was er uns versprochen hat. Und wir möchten uns gegenseitig herausfordern, das anzunehmen. Gott sagt, er hat Frieden für dich. Dann komm zu ihm mit deiner Depression und sag, Gott, du bist ein Gott des Friedens und du liebst mich. Du bist für mich. Und wenn ich in deiner Gegenwart bin, dann muss das schweigen. Und komm mit deiner Gegenwart. Du bist hier. Du bist hier. Ich nehme deine Liebe an. Vielleicht ist das eine gute Idee, einfach in der nächsten Woche mal drauf zu achten, wie bete ich eigentlich? Bete ich im Glauben, weil ich weiß, wie gut Gott ist? Oder komme ich wie so ein Sklave? Komm zu Gott wie ein Kind. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Abraham kannte Gott. Abraham hatte so oft Gottes Stimme gehört, immer wieder gehört, dass Gott ihn herausgerufen hat, dass Gott bestätigt hat, er kannte seine Stimme. Und nur weil er so diese Stimme so kannte, konnte er auch in einem crazy Moment gehorsam sein, als Gott ihn gebeten hat, okay, gib mir zurück, was ich dir gegeben habe. Gott hat ihn irgendwann mal herausgefordert, Isaak zu opfern. Voll die krasse Geschichte. Wenn man Gottes Herzen nicht kennt, denkt man so, okay, was ist jetzt kaputt? Aber Abraham wusste, okay, ich weiß, Gott hat zu mir gesagt, Isaak ist berufen von ihm. Isaak ist das Wunder, was er getan hat. Und ich weiß, Gott wird versorgen. Gott wird ein Wunder tun. Ich weiß das. Und deswegen geht er diesen Weg und ist gehorsam, weil er Gottes Stimme kennt. Und deswegen ruft er aus, als Gott dann ein Wunder tut und ihn versorgt und ein Schaf ihm bringt, was er opfern soll. Gott, du bist Jahwe Jireh, ein Gott, der versorgt, ein Gott, der sieht, ein Gott, der mehr als genug ist. Und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten 21 Tagen des Gebets, die 14 Tage, dass wir einfach tiefer gehen in dem, dass wir Gottes Herz kennen. Das, was er für uns vorbereitet hat, das, was er dir schenken möchte. Und ich glaube, dass dieses Bild von Isaak, der geopfert werden sollte, eigentlich nur ein Bild ist, was Gott schon damals andeuten wollte, dass er einen Plan hat. Mit seinem Sohn, mit Jesus, wo er am Kreuz seinen Sohn gegeben hat, sich selbst geopfert hat, um ein für alle Mal zu sagen, meine Gnade ist genug. Alles, was du opfern müsstest oder leisten müsstest, habe ich getan am Kreuz. Meine Gnade ist da, mein Ja ist hier für dich. Und er lädt uns ein zu sagen, Amen. Jesus ist der Urheber, der Gründer und der Vollender unseres Glaubens. Und Römer 8, Vers 32 sagt, Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wenn Gott uns Christus gab, wird er uns nicht mit ihm dann auch noch alles andere schenken. Gott hat dir Jesus gegeben, seine Gnade. Und meine Frage an dich heute Morgen, gibst du ihm deinen Glauben? Wenn Gnade und Glauben kommt und zusammentrifft, dann passieren Wunder. Und ich möchte euch einladen, dass wir alle gemeinsam aufstehen und dass wir die Augen schließen. Und dass wir uns einfach einen kurzen Moment Zeit geben, dass Gott zu deinem Herzen sprechen kann. Und Vater, du siehst diese Herzen. Menschen, die sich sehnen nach dir und die sich sehnen nach allem, was du versprochen hast. Und ich bete jetzt, dass du, Heiliger Geist, in unseren Herzen Glauben weckst. Ich bete, dass du eine Offenbarung schenkst darüber, wie gut du bist, wie kraftvoll du bist, dass dir nichts unmöglich ist, dass du für uns bist, dass du gut bist. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, gab es je einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ich schlag ein bei Gott. Ich erkenne, was Gott mir schenken möchte. Vergebung, Freiheit, ewiges Leben. Ich erkenne diese Gnade. Und ich möchte Gott gegenüber jetzt ausdrücken, dass ich das annehme. Das ist alles, was es braucht. Mehr braucht es nicht, um ein Christ zu werden, um Gottes Kind zu werden. Einfach Glaube, der antwortet auf Gnade. Und wenn du heute Morgen sagst, okay, ich möchte das festmachen, ich möchte einschlagen bei Gott, ich möchte ihm sagen, ja, ich vertraue dir und ich nehme an, was du mir geben möchtest, möchte ich dich einfach herausfordern, das so symbolisch mit deinem Arm zu machen. Greif hoch, greif Gottes Arm, schlag bei ihm ein, heb deinen Arm und sag, du hast es mir versprochen und ich glaube dir. Ich nehme deine Gnade im Glauben an. Und ich danke dir, Gott. Ich danke dir für den Glauben in diesem Raum. Ich danke dir dafür. Heiliger Geist, sprich weiter zu uns, führe uns weiter. Und ich danke dir für all das, was wir erleben werden, die Durchbrüche, die wir sehen werden. Und für alle, die heute zum ersten Mal das ausgedrückt haben, die zum ersten Mal gesagt haben, okay, ich will zum ersten Mal annehmen, was Gott mir geschenkt hat. Für die möchte ich gerne einfach ein Gebet sprechen zum Abschluss und ihr könnt das alle einfach zusammen nachbeten, okay? Ich spreche vor und wir alle zusammen beten das nach. Und wenn du das zum ersten Mal betest, dann ist das dein Moment, bei Gott einzuschlagen. Himmlischer Vater, danke für deine Gnade. Danke, dass du mir Jesus geschenkt hast. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist, um meine Schuld zu besiegen und mir so viel zu schenken. Ich nehme deine Gnade an. Ich glaube dir und ich folge dir von heute an bis in Ewigkeit. Amen.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.